So, liebe Hilal, heute Podcast mit dir. Hilal Wirit, du bist Psychotherapeutin seit 12 Jahren hier in Neu-Isenburg, ist deine Praxis und der haben wir uns jetzt auch schon getroffen. Und wir reden heute über Aggressionen. Ein Thema, das, glaube ich, viele, viele Eltern beschäftigt, weil man gar nicht so richtig weiß, was ist noch normal, gibt's normal und nicht normal, wie reagiere ich drauf, was kann ich bei mir vielleicht ändern, um Aggressionen vielleicht besser abzufangen oder wie gehe ich generell damit um, ein Riesenthema. Ich bin selbst Mama, mich beschäftigt es jeden Tag. Deswegen freue ich mich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne und schön, dass du jetzt in meiner Praxis bist und dass wir uns auch jetzt persönlich kennenlernen durften.
Mami, was machst du?
Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Aggressionen. Ich kenne es jetzt gerade von meinem Sohn. Ich weiß, ich rede immer sehr viel von mir, aber ich versuche es immer so ein bisschen lebensnah und an Beispielen so den Podcast irgendwie entlang zu hangeln. Mein Sohn ist 5 und wir haben jetzt gerade schon die Phase, wo er Türen batscht, in sein Zimmer geht, wo er auch sagt, nee, lass mich jetzt in Ruhe, wo er ein Nein in der ersten Instanz, sage ich mal, schwer akzeptiert, wo er dann auch sagt, oh Mann, warum darf ich jetzt nicht noch ein Hörspiel und du bist echt dumm, das fällt dann auch. Und dann fängt er sich aber, er kommt dann auch wieder zurück, aber trotzdem ist es manchmal total schwierig, darauf zu reagieren. Wo fangen wir am besten an? Wo kommen solche großen Gefühle, solche Aggressionen bei so einem kleinen Mensch denn überhaupt her?
Ja, ich glaube, der Begriff Aggression ist total komplex. Aber wir versuchen das jetzt mal einfach mal wirklich ganz, ganz, ganz einfach zu beschreiben. Wenn dein Sohn deine Tür knallt und sagt, ich möchte noch spielen, lass mich in Ruhe, dann bedeutet es ja, es geht um Selbstbehauptung, um Grenzen setzen, um sich selbst irgendwo zu schützen, um dem Bedürfnis nachzugehen, um diesem Bedürfnis der Luststeigerung. Das, was Kinder haben. Es gibt ja 4 Bedürfnisse, die man immer hat. Selbstwirksamkeit und Luststeigerung und Kontrolleorientierung. Da gibt's noch mehr. Und er wollte einfach jetzt ein bisschen mehr spielen. Und jetzt hast du gesagt, nein, Grenze gesetzt. Und dein Kind muss sich ja selbst behaupten. Mhm. Also ist es ja eine Form von, ich zeige dir mein Bedürfnis. Mhm. Ich kann es vielleicht noch gar nicht sprachlich. Meine sprachlichen Fähigkeiten sind noch nicht ausreichend. Und ich muss es dir irgendwie zeigen, damit du weißt, wie du damit umgehst. Das heißt, dein Kind zeigt was. Und jetzt ist die Frage, wie begleitest du dein Kind? Also auf die Aggression kann man ja reagieren, weil Aggression ist so ein Wort, wenn man es gut definiert, dann oder wenn man mal im Internet nachschaut, geht's ja immer um Schädigung anderer Personen.
Mhm, aber sehr negativ konnotiert,
sehr, sehr,
ne?
Sehr, sehr negativ. Mhm. Aber bei uns geht's ja eher darum, dass wir sagen, okay, schauen wir das in einem ganz anderen, in einem konstruktiven Licht an. Das heißt, ein Kind benutzt die Aggression in dem Augenblick, ganz viel Energie im Körper, die Tür wird zugeknallt, es wird kanalisiert. Hey, da ist mein Bedürfnis, ich möchte es zum Beispiel stillen. Oder es kann auch sein, ich habe ein unerfülltes Bedürfnis. Das heißt, irgendwo ist irgendwas, was mir gerade fehlt, ich kann das aber nicht so beschreiben, verbalisieren, hey Mama, ich würde gerne jetzt noch weiterspielen. Mhm. Oder Mama, du bist mir zu nahe gekommen, du hast gerade meine Grenze so ein bisschen tangiert. Mhm. Das kann das Kind vielleicht in dem Alter noch gar nicht. Und dann kommen solche Verhaltensweisen einfach zustande. Und das ist erstmal völlig normal. Je häufiger wir dann diese Kinder begleiten und sagen, boah, du hast die Tür zugeknallt. Du warst jetzt total frustriert und wolltest eigentlich noch spielen, richtig? Ja, ich wollte noch spielen, kommt dann immer so als Rückmeldung. Und dann weiß man, ah, okay, weißt du was, das nächste Mal versuchst du einfach zu sagen, Mama, du, ich möchte noch spielen. Und man kann das immer wieder so sprachlich begleiten und die Kinder lernen dann, ach, okay, es war ja gar nicht, ich muss ja gar nicht die Tür knallen. Ich kann ja das nächste Mal vielleicht sagen, Mama, ich will spielen. Und stampf so auf den Boden und lass die Energie aus dem Fuß so ein bisschen rausfließen. Und ich kanalisiere so die Aggression. Aggression wird wirklich immer, immer, immer negativ betrachtet. Das finde ich immer total schwierig. Weil wir gerade im Sport, wenn du das irgendwie kennst, im Fußball, ist Aggression, kontrollierte Aggression ja wichtig.
Warum sind sie denn wichtig und gut? Weil erstmal, wir haben ja schon gesagt, Aggressionen sind ja oft negativ konnotiert. Mhm. Und wir Eltern schrecken da immer wieder auf und denken, oh Gott, hat er eine Störung, hat er eine Gefühlsstörung, muss der immer so explodieren, das ist doch nicht normal. Dann kommt vielleicht noch hier die Uroma oder die Oma, die sagt, du, also also dass der da musste mal eingreifen. Ne? Also wenn der da so auf den Tisch haut, dann musste jetzt aber mal eingreifen. Hm. Betrachten wir es doch mal anders. Warum sind sie sogar vielleicht gut? Warum können Eltern, bei denen Kinder die Aggressionen vielleicht auch rauslassen, vielleicht auch stolz auf sich sein oder sich denken, okay, ist nicht schlecht, wir geben ihm den Raum oder warum ist es gut?
Es gibt so viele Aspekte, wie man, warum man Aggression, Wut, Frust, einfach diese Emotionen begleiten sollte. Warum das wichtig ist, dass die Kinder es zeigen dürfen, vor allem zu Hause. Stell dir mal vor, deine Kinder würden bei dir nie unangenehme, negative Gefühle zeigen. Dann hätte ich gesagt, was stimmt denn mit eurer Beziehung nicht so ganz? Warum muss sich dein Kind bei dir so extrem anpassen? Warum hat dein Kind Angst, auch mal was anderes zu zeigen von sich? Es sind Aspekte, wo ich dann sage, okay, deinen herzlichen Glückwunsch, dein Kind ist wütend, aggressiv bei dir. Du bist die Person, wo dein Kind sich definitiv denkt, oh, das ist eine sichere Person und ich darf das und die geht nicht einfach weg, sie begleitet das. Ich darf meine Gefühle in der kompletten Bandbreite. Mhm. Von gut bis hin zu, okay, ich werfe jetzt Sachen auf den Boden, zeigen. Es ist ja auch so, dass sich das verändert. Wir wissen ja zum Beispiel gerade bei kleinen Kindern, da wird ja alles ungefiltert, die ganzen Gefühle. Mhm. Und dazu zählt ja auch Wut, Frust, Aggression, was auch immer. Das wird ja ungefiltert aufgrund der Gehirnreife einfach komplett dargeboten. Ich zeige dir, was ich so fühle.
Also total real eigentlich. Genau. So völlig ohne.
Gar kein Fake. Ja, genau. Einfach real. Ich bin da. Ich zeige dir, was ich so erlebe. Ich weiß noch nicht vielleicht, wie das Gefühl heißt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe noch gar kein Skript dafür. Und jetzt, Mama, findest du das okay, dass ich dieses Gefühl zeige, dass ich aggressiv mal bin oder wütend bin? Oder wie gehst du damit um? Und das sind ganz viele Kinder, die das dann ausleben dürfen, wo die Eltern co-begleiten. Co-begleiten heißt für mich, dem Gefühl einen Namen zu geben, zu sagen, boah, du bist gerade total frustriert, du bist total wütend. Du hast deine ganzen Spielsachen auf den Boden geworfen, weil du sauer auf deine Schwester warst. Wenn wir diesem Gefühl einen Namen geben und danach, wenn ich wütend bin, dann stampfe ich auf den Boden. Also eine Strategie zu benennen, dann geben wir dem Kind ganz viel mit. Und zwar den konstruktiven, den guten Umgang mit Gefühlen. Und dazu zählt auch, dass das Kind auch mal aggressiv und wütend sein darf. Dass das Kind sich hilflos fühlt, noch gar nicht weiß, gerade eben in den ersten Jahren, da ist die Hirnreife noch gar nicht so weit, also in manchen Bereichen des Gehirns, dass man sagen kann, das Kind kann das schon und macht es nur absichtlich, um mich zu ärgern, um mich zu provozieren. Ja, nein.
Das passiert, glaube ich, ganz oft, dass Eltern denken, der provoziert mich, der will mich einfach auf die Palme bringen oder sie will mich einfach auf die Palme bringen.
Ja, das sieht auch manchmal so aus, wenn die dann dabei lachen. Wenn sie dann so überkompensieren und lachen und vielleicht so aussehen, als würden sie das wirklich tun. Aber normalerweise ist es so, in den ersten 5 Jahren, da werden viele pädagogische Fachkräfte mir zustimmen aus dem Kindergartenbereich, dass das sich entwickelt. Und so im Vorschulalter merken wir, okay, jetzt kommen die ganzen Emotionsregulationsstrategien dazu. Die Kinder beruhigen sich langsam, können wütend sein, wissen aber, was sie tun können. Und dazu zählt zum Beispiel auch gerade bei Aggression. Aggression ist wichtig, weil es, wenn wir es so betrachten, zur Selbstbehauptung zählt, Grenzen aufzeigen kann. Man weiß, dass man dann so mit anderen Kindern langsam so soziale Regeln auch lernt. Man kriegt die Konsequenz, wenn man mal aggressiv mit einer Schaufel einen auf dem Spielplatz mal einen drüber zieht und mal schaut, was passiert denn eigentlich? Findet die Gesellschaft das eigentlich ganz cool, was da in uns angelegt ist? Weil Aggressionen sind ja zum Teil genetisch, evolutionär bedingt schon angelegt und wir lernen ja mit der Zeit, damit umzugehen. Und je besser die Eltern da auch mitbegleiten oder andere Personen im Umfeld, das können die Großeltern, sondern irgendwelche Fürsorgebegleiter, desto selbstbewusster wird das Kind im Auftreten, weil es dann sagt, ich muss ja gar nicht manche unkontrollierte aggressive Verhaltensweisen zeigen. Ich weiß, wie ich umzugehen habe. Meine Eltern haben mir das schon gezeigt, also diese Vorbildfunktion der Eltern. Mhm. Aber wenn ich Eltern sehe, die dann natürlich zum Beispiel hier in unserer Praxis sehr ruppig mit unseren Kollegen umgehen und dann schon laut werden im Gespräch und sehr aggressiv
also
auftreten.
Also mit euch ruppig umgehen.
Genau, das gibt's ja auch. Sehr aggressiv mit uns dann, oder die E-Mails sind sehr unkontrolliert, impulsiv. Und dann frage ich mich, dann ist es ja auch ne, auch ein Teil davon wird ja nachgeahmt von den Kindern. Und dann frage, dann werden die Kinder vielleicht zu uns gebracht mit dem Thema Aggression, kann seine Wut nicht regulieren, haut und schlägt und beißt und so weiter und so fort. Das ist, kann ein Teil sein, es ist nie ein Faktor, aber ich sage jetzt mal, die Eltern haben da eine ganz, ganz große Funktion mit zu begleiten, um zu schauen, was, wie komme ich denn damit klar, dass mein Kind auch mal die Türen zuknallt?
Aber das ist ja so schwer, weil, also ganz ehrlich, ist irgendwie, das ist wahrscheinlich auch so eine innere Kindsache oder von der eigenen Erziehung, das stresst ja total. Also wenn du nach Hause kommst, hast vielleicht gearbeitet, hast einen stressigen Tag, hast aus welchen Gründen auch immer einen stressigen Tag und dann ist so eine völlige Eskalation manchmal ja auch aus dem Nichts kommt die. Und ich finde das manchmal super, super schwierig zu greifen, was jetzt gerade Sache ist. Und ich will zum Beispiel nicht, dass unser Sohn die Türen batscht. Einfach, einfach, weil dann auch diese Zagen oder wie man diese Dinger nennt, ja, die rutschen dann raus oder keine Ahnung. Und es wohnen ja auch noch andere Menschen in dem Haus, ne? Und darf ich denn da eingreifen? Also ich sage dann zum Beispiel, ey, es ist okay, wenn du wütend bist, gar kein Thema, aber ich möchte nicht, dass du Türen batschst, du machst die kaputt. Oder bin ich in dem Moment einfach zur falschen Zeit mit meiner Maßregelung am Start?
Also ich glaube, ich antworte mal auf zwei Sachen, vor allem auf die erste. Du sagst, ich bin von der Arbeit gekommen, bin total überreizt, es war stressig und jetzt frage ich dich erstmal, würdest du anders reagieren, wenn ihr Ferien hättet? Und es wäre so kurz nach dem Aufstehen dein Kind würde sagen, ich batsche jetzt mal die Tür zu. Wie würdest du reagieren? Also würdest du so reagieren?
Ja, ich wäre ruhiger. Also wenn wir so Ferien haben und du bist so komplett irgendwie entspannt und lebst mal nicht in diesen kleinen Zeitfenstern. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wir Eltern haben ja für alles nur Zeitfenster. Du stehst auf, du gehst arbeiten, dann hast du eine halbe Stunde Zeit, dein Kind abzuholen. Dann fällt dir ein, du musst noch einkaufen gehen. Das Handballtraining fängt aber auch noch in einer Stunde an. Also rennst du noch eine halbe Stunde, holst das Nötigste, setzt es beim Handballtraining oder sonst wo ab. Dann hast du eine halbe Stunde, weil es im Handballtraining. Du lebst ja eigentlich nur in Zeitfenstern. Und es gibt Tage, nervt's mich. Ja. Es gibt Tage, da nervt's mich und dann weiß ich auch, ich setze jetzt gerade von meinem Kind auch voraus, dass meine Kinder das wissen, dass ich dann sage, ich hatte jetzt auch einen stressigen Tag, ihr müsst mir mal einen kurzen Moment geben, ich kann jetzt nicht, warum weinst denn du jetzt gerade, warte doch mal ganz kurz, ne? Und wenn das alles wegfällt, weil man einfach mal entspannt ist und mal frühstücken kann in Ruhe und dann kann man die Teller auch mal stehen lassen, weil man ja frei hat und man kann es dann eine halbe Stunde später machen, da weiß ich einfach von mir und auch von meinem Mann, dass wir ruhiger reagieren, dass wir sagen, okay, lassen jetzt einfach mal im Zimmer. Und wenn er dann rauskommt wieder, also wir schicken ihn nicht ins Zimmer, er geht dann alleine ins Zimmer. Und wenn er dann rauskommt, dann sagen wir, ey, du pass mal auf, all good, du kannst wütend sein. Ich verstehe jetzt auch, warum du wütend bist, aber Türen schlagen wollen wir nicht, ist nicht drin.
Okay, also das Erste ist auf jeden Fall die eigene Selbstfürsorge, die eigenen Bedürfnisse der Eltern. Wir haben einfach Stress, wir sind im Zeitmangel, es ist ständig was los, was du erzählst. Das heißt, irgendwo müssen wir erstmal überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Was brauchen wir als Eltern, damit wir unsere Kinder co-begleiten können? Gerade in den ersten paar Jahren ist es total stressig mit den kleinen Kindern. Die Hirnreife ist noch nicht da, unsere Hirnreife ist schon ausgereift, aber trotzdem sind wir auch nach der Arbeit total überreizt. Dann kommen die vom Kindergarten, sind teilweise auch überreizt oder aus der Schule. Das heißt, wir müssen einige Faktoren sozusagen mit einkalkulieren und dann kommt das Thema Maßregeln. Ich bin gar nicht bei diesem Wort, sondern wie lernt mein Kind damit umzugehen, mit dieser Wut, mit seiner Frust oder was auch immer da ist. Das heißt, du kommst rein, dein Kind schmeißt die Tür zu, es knallt. Wenn du jetzt entspannter wärst, würdest du hingehen und sagen, so wie du sagst, du lässt ihn erstmal, vielleicht er beruhigt sich, du lässt dich nicht in diesen Wutstrudel sozusagen mit reinziehen, du gehst nicht rein und schimpfst noch mehr und gibst da noch mehr Energie in dieses System rein, sondern du sagst, okay, ich atme durch, weil ich möchte ja meinem Kind was beibringen. Ich möchte, dass mein Kind irgendwann weiß ganz genau, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um. Und zwar nicht so wie jetzt mit diesem Türenknallen. So, jetzt gehst du irgendwann rein, Kind hat sich beruhigt und dann kann man sagen, boah, warst du gerade wütend. Ich habe gemerkt, wie du die Tür zugeknallt hast. Oh, ich kann es verstehen, wenn ich wütend bin, dann ne, kennst mich ja. Gestern war ich, hast du es gesehen, da habe ich auch die Schranktür so ein bisschen zugeknallt. Können wir uns jetzt, weil das Kind hat sich ja beruhigt, können wir uns jetzt mal überlegen, was könntest du denn noch tun? Also eine Alternative vielleicht. das hilft manchmal, wenn man so eine, wie so eine kleine Wutkiste anlegt, mit so kleinen Ästen, die man zerbrechen mhm. kann, oder so einem Stressball, den man richtig fest an die Wand werfen kann, was mhm. ja niemanden stört. Es mhm. macht nicht so viel Krach, aber es muss ja auch irgendwo kanalisiert mhm. werden, und zwar positiv und kontrolliert. Und mit der Zeit lernen das die Kinder, wenn du dein Kind begleitest. Wenn du sagst, boah, nee, so nicht, die Tür wird nicht geknallt und jetzt hör mal auf zu weinen, dann weiß das Kind ja gar nicht, was es das nächste Mal tun soll. Mhm. Also heißt es ja, wir geben deinem Kind eine Möglichkeit, wie kannst du das nächste Mal, wie kann ich dich begleiten? Komm, wir nehmen jetzt ein, ich weiß, du knallst gleich die Tür, komm, wir nehmen jetzt schnell die Wutkiste. Mhm. Wir nehmen da die Äste, wir zerreißen einen, da gibt's auch diese Telefonbücher, die irgendwie keiner mehr so benutzt. Ne? Holt sie euch rein, die sind manchmal irgendwo gestapelt. Mhm. Komm, wir zerreißen die gemeinsam im ersten Schritt. Das ist erstmal von diesem groben Lauten, von dieser richtig großen Wut, vielleicht von aggressiven Verhaltensweisen weggehen zu Strategien, die das Kind umsetzen kann, auch vielleicht in anderen Situationen. Und irgendwann kommt es dazu, dass sein Kind sagt, ja Mama, ich bin so wütend, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr auf. Und vielleicht verbalisiert irgendwann dein Kind so seine Bedürfnisse, die dahinter stecken, hinter diesen Gefühlen, was da passiert ist. Mhm. Vielleicht kann dein Kind dann sagen, ich war wütend, weil meine Schwester mir mein Spielzeug weggenommen hat. Mhm. Aber bis dahin, bis es dahin kommt, braucht es einfach Begleitung. Mhm. Und wenn wir die Kinder gar nicht anleiten, gleich unterbrechen und unterbinden und sagen, stopp mal, so nicht, mein Freundchen. Und auch das kommt vor. Bitte, bitte. Also es ist immer so, bei den viele Eltern schauen sich das Thema Bedürfnis und bindungsorientierte Erziehung, Begleitung an. Und dann sage ich, das ist alles schön gut, es ist auch richtig und wichtig, aber wir müssen schauen, was ist denn für unsere Familie wichtig? Wie ist unsere Kommunikation, die sehr individuell ist und auf unsere Familie abgestimmt ist? Wie ist die Tonalität? Also wie spreche ich mit meinem Kind? Und wie gehe ich um? Und manchmal sagt man auch, ach, jetzt nicht mehr. Ne? Ich kann gerade nicht mehr. Und dann darfst du auch deine eigenen Bedürfnisse sagen. Und das ist ganz wichtig, dass du sagst, schaut mal, heute war ein ziemlich anstrengender Tag. Ich brauche gerade Ruhe, ich brauche meine 5 Minuten, ich setze mich jetzt aufs Sofa, ich brauche einen Kaffee oder sonst was, ich muss jetzt was trinken. Du sagst gerade Strategien, die du bei Stress machst. Mhm. Also du sagst deinem Kind ganz klar dein Bedürfnis, du sagst, was du gleich unternimmst. Das ist die Kinder übernehmen das. Du bist ja die Vorbildfunktion, die ahmen das nach. Mhm. Das heißt, wenn du das oft machst, wenn du auch deine eigenen Bedürfnisse mitteilst, und das ist auch gut in solchen Situationen, dann können die Kinder das auch übernehmen.
Klar, wie so eine Handlungsanweisung, so ein bisschen.
Ja, ne? Das Skript, Handlungsanweisung, genau. Wie du das nennen magst. Aber jetzt gerade nicht in so einer Wutsituation, wo die Türen knallen, weil da ist das Gehirn deines Kindes einfach so unter Stress. Mhm. Da kommen meistens die Worte gar nicht so an. Manche Kinder wollen auch keinen Körperkontakt und manche müssen sich auch erstmal abkühlen. Die brauchen diese Zeit, bis diese Energie aus dem Körper rausgeht und rausfließt. Je nachdem. Manche Kinder wollen dann drücken, manche knallen die Türen, manche stampfen auf den Boden. Und manche werfen ihre Sachen durch die Gegend. Man muss immer schauen, was braucht denn mein Kind und wie könnte ich aus dem, was es gerade zeigt, vielleicht eine bessere, harmlosere Variante.
Einen sanfteren Weg irgendwie.
Genau.
Was mache ich jetzt aber, wenn wenn mein Sohn für sowas dann gar nicht so offen ist, oder meine Tochter, wenn ich dann sage, stampf auf den Boden, hau ins Kissen, nimm die Wutkiste, schmeiß diesen weichen Ball, wenn es dann darauf gar nicht so eingeht, sondern zum Beispiel sagt, ach, lass mich doch, Mama, ich will jetzt nicht drüber reden, lass mich jetzt. Ist es dann trotzdem angekommen? Habe ich trotzdem geholfen? Oder ist er der Typ, der einfach dicht macht bei sowas?
Es gibt so viele unterschiedliche Kinder und Temperamentseigenschaften. Und da sage ich immer, du kennst dein Kind am besten. Und wenn dein Kind sagt, ich brauche meine Ruhe, dann kannst du doch dein Kind auch in Ruhe lassen. Ja. Gibt es ja auch bei Erwachsenen, dass sie kurz eine Ruhe brauchen, vielleicht ein paar Minuten, und dann kommen sie ja wieder raus. Und dann kann man das nachbesprechen. Wir müssen nicht immer in jeder Situation sofort reagieren. Wir können auch dem Kind die Möglichkeit geben zu sagen, ich muss mich regulieren und ich muss mich runterfahren lernen. Und manche Kinder wollen das auch alleine. Manche gehen auch direkt weg. Viele Eltern haben Angst, ja, habe ich keine gute Bindung zu meinem Kind oder warum nimmt er von mir nichts an? Es kommt ja auch immer drauf an, wie dein Kind diese Worte verarbeiten kann. Und ich muss sagen, in so Wut- und Frustrationssituationen gibt es einfach so viele Kinder, bei denen kommen die Worte nicht an. Da ist es wie, als wäre das so ein von ganz weit hörst du so eine Radiostimme und die Worte sind ganz, ganz weit weg, da muss man abwarten. Abwarten, vielleicht in der Nähe bleiben. Manche Kinder wollen das, dass man in der Nähe bleibt. Zwar kein Körperkontakt, aber man bleibt in der Nähe. Mhm. Ich verlasse dich nicht, nur weil du wütend bist. Ich verlasse dich nicht und gehe nicht aus dem Raum und roll mit den Augen, weil du gerade total frustriert irgendwas kaputt gemacht hast. Ich bin da, dein Gefühl darf sein. Und jetzt überlegen wir uns, was wir das nächste Mal anders machen. Mhm. Und das ist total wichtig für mich, dass die Kinder dann lernen, ich werde geliebt, bedingungslos, egal was ich mache. Und das ist die Basis für eigentlich, ja, jede Eltern-Kind-Beziehung. Die Basis ist bedingungslose Liebe.
Jetzt kommt es auch ab und zu mal vor, dass auch Beleidigungen kommen, dass man dann sagt, ach, du bist eine dumme Scheißmama oder so, ne? Wie gehe ich damit um?
Also je nach Alter. Ich muss sagen, gerade in den ersten Jahren kennt man das, du Kackermama, geh weg. Man wird vom Kindergarten abgeholt und die Kinder sagen irgendwelche gemeinen Sachen. Das konnte ich auf jeden Fall im Kindergarten sehr häufig beobachten von anderen Eltern. Da geht es ja darum, dass die Kinder diese Emotionswörter noch gar nicht haben. Die können noch gar nicht sagen, du hast mich gerade total verärgert. Ich wollte noch mit meinem Freund spielen, jetzt bist du gekommen und holst mich ab. Mhm. Die sagen dann, geh weg, Kackermama. Also wir müssen dann mit diesem Bedürfnisohr hinhören. So hinhören, was ist das Bedürfnis meines Kindes und wie versucht es gerade mir mitzuteilen, dass es dann noch zum Beispiel spielen wollte oder sich nicht verabschieden konnte von den anderen Freunden. Mhm. Und dann sagt man, boah, ja, du wolltest gerade noch spielen, ich habe euch unterbrochen. Wartet, ich warte jetzt mal 3 Minuten hier. Geh hin, hüpf noch dreimal, verabschiede dich von Franz und dann kommst du wieder zurück. Mhm. Das heißt, es kommt drauf an, wenn ein 18-Jähriger mir sagt, du Kackmama, geh weg, da sieht diese Situation ganz anders aus. Es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die dann gerade bei der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel, die gehen ganz anders damit um. Ich muss sagen, ich bin Psychotherapeutin, ich bin Verhaltenstherapeutin und ich finde, eine ganz klare Haltung, den Kindern auch mal zu sagen, in welche Richtung es geht, indem man sagt, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst, das verletzt mich gerade, völlig okay. Mhm. Weil ich bin bindungs- und bedürfnisorientiert und da habe ich auch so meinen Schwerpunkt, aber ich finde es auch wichtig, den Kindern je nach Alter auch mal die Rückmeldung zu geben, was jetzt passiert ist.
Und ab jetzt, weil du sagst, also, je nach Alter?
Also ich sag mal so, bis Ende Kindergartenalter könnte man schon schauen, je nach die Kinder entwickeln sich ja anders. Je nachdem, wie weit dein Kind ist, wie reif dein Kind ist, kannst du natürlich schon verlangen, dass ein Kind irgendwann auch sagt, nicht mehr Kackermama, sondern Mama, ich wollte jetzt noch spielen. Und je häufiger du dein Kind begleitest von Anfang an, wird es das auch relativ schnell lernen.
Also das ist schon was ich auch sage. Meine Tochter ist 4 und mein Sohn ist 5.
Und 4 und 5 passt aber noch.
Ne? Da sage ich auch, also die Elise sagt öfter mal, du bist eine dumme Scheißmama. Das ist genau ihr, also so beleidigt. Ja. Ne? Und ich sage dann, du, ich möchte einfach, dass du höflich mit mir sprichst. Ich verstehe das. Ist auch alles in Ordnung, aber ich möchte einfach nicht, das tut mir auch weh. Keine Ahnung, was davon ankommt, aber ich weiß auch nicht, wie ich sonst damit umgehe. Es einfach stehen lassen, finde ich irgendwie auch nicht richtig.
Aber du hast ja gerade ganz viele Sätze gesagt. Und ich glaube, dieses du hast mich, deine Worte haben mich gerade verletzt. Ich glaube, du wolltest. Und dann würde ich es übersetzen. Mhm. Ich glaube, du wolltest gerade. Und dann musst du übersetzen, was in dem Augenblick eigentlich dein Kind eigentlich sagen wollte. Mhm. Und das wäre schon für mich wichtig, dass man dann nicht nur sagt, das hat mich verletzt und fertig, sondern ich glaube, dein Bedürfnis war. Oder ich glaube, du fühlst dich gerade. Das würde ich schon machen. Und für mich ist es auch noch wichtig, dass du hattest den Satz genannt, wie war das gerade? Du bist eine Kackmama und dann sagst du, magst du es wiederholen?
Die sagt dann, du bist eine dumme Scheißmama und ich sag dann meistens zu ihr, du pass auf, ich möchte, dass du höflich mit mir sprichst.
Und dann hattest du aber noch weitere Sätze genannt, alles ist okay. Und dann sage ich, je jünger die Kinder, desto klarer, desto kürzer dürfen die Sätze sein.
Okay.
Wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Nehmen den ersten Satz wahr und dann hören sie zum Beispiel, sie hat aber irgendwas mit alles gut gesagt. Ich habe ihr doch gerade gesagt, Kackmama. Was meint die denn jetzt damit? Okay. Vielleicht waren sie mit den Gedanken woanders. Das heißt, je klarer, in meinem Buch sage ich immer diese 3 Ks, kurz, knapp und ganz klar. Mhm. Das heißt, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Das verletzt mich. Punkt. Mhm. Und dann, ich glaube, du wolltest. Okay. Oder dein Bedürfnis ist dein Gefühl. Ich sehe gerade, dass du wütend bist. Mhm. Punkt. Das heißt, wir müssen schon klar sein. Das ist genauso wie, das Kind läuft auf die Straße und dann sagen manche Eltern, darf ich denn überhaupt Nein und Stopp sagen, weil es dann irgendwo auf Instagram Instagram kursiert, dass man das nicht darf. Und dann sage ich, wieso? Dein Kind läuft auf die Straße. Natürlich wirst du da nicht irgendwie 3, 4, 5 Sätze sagen, sondern du sagst, stopp, ich brauche deine Hand. So ganz klar. Weil das braucht das Kind auch.
Ja.
Wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Je jünger das Kind, desto schwieriger wird es, wenn man irgendwie so verschachtelte Sätze und es wird auch so wischiwaschi, es wird alles so verwässert. Ja. Man weiß dann gar nicht mehr, was war denn jetzt? Was wollte sie mir eigentlich sagen,
okay,
Mama?
Okay, verstehe. Und was richten denn Eltern an? Also, das ist so auch so ein blöder Begriff, anrichten, aber jetzt mal der Worst Case, oder vielleicht gibt es da draußen auch schon Eltern, die sich so ein bisschen verfangen haben, die dann sagen, du musst dich jetzt mal 5 Minuten in die Ecke stellen oder 3 Minuten auf die stille Treppe oder die dann sagen, so, tschüss, jetzt reicht's, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, geh bitte vom Tisch, habe ich keine Lust am Essenstisch zum Beispiel, solche Verhaltensweisen, geh in dein Zimmer, kannst gerne rauskommen, wenn du wieder klar läufst. So, ne? Was bewirkt denn das beim Kind? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen und das finde ich auch super wichtig und es ist ja genau das Thema, was wir machen, wenn wir gut darauf reagieren. Aber was passiert denn beim Kind, mit dem Kind, was nimmt das Kind auf, wenn wir komplett anders reagieren? Also häufig, dass sowas vielleicht mal vorkommt, ist gut. Wir sprechen jetzt von von dem Fall, wenn es da draußen Eltern gibt, die die Kinder in die Ecke stellen, immer wieder ins Zimmer schicken, auf die stille Treppe oder ich weiß nicht, oder den stillen Stuhl, keine Ahnung, wie auch immer man es nennen möchte.
Pauschalisierende Aussagen sind immer schwierig, aber wenn ich ständig kritisiere, abwerte, ein Gefühl unterdrücke, indem ich sage, du darfst das Gefühl nicht leben oder nicht vor mir, dann wird das Kind irgendwann anfangen, entweder, es gibt verschiedene Formen darauf zu reagieren, irgendwann zu sagen, ich möchte das Gefühl einfach nicht mehr. Das kenne ich auch, ganz viele Eltern erzählen mir das, ich durfte nie wütend sein, ich durfte nicht laut sein, also habe ich das unterdrückt. Und wenn meine Kinder laut sind, dann reagiere ich total anders drauf, weil ich mir denke, oh Gott, das dürfen die doch gar nicht. Also das heißt, es wird wie so ein Retrofilm ausgelöst, wenn die eigenen Kinder dann laut sind, weil die eigenen Eltern haben das immer erlaubt oder nicht erlaubt oder bestraft. Stille Treppe, all diese Strafen, wir wissen mittlerweile, es sind so viele Studien, so viele Forschungsergebnisse, die sagen, das bringt alles ja gar nichts, das bringt einfach nichts, dadurch lernt dein Kind nicht das, was es tun soll, weil keiner bringt es diesem Kind bei. Das heißt, setze ich mein Kind auf die stille Treppe, wenn du mit deinem Mann streitest und dein Mann...
Setze ich ihn auch auf die stille Treppe?
Ja, das hoffe ich doch. Aber im Endeffekt, wenn dein Mann sich mit dir streitet und dann jedes Mal dich ignoriert und sagt, nö, mit dir rede ich jetzt nicht und wegläuft, löst ihr euer Problem, weißt, geht er auf deine Bedürfnisse und deine Gefühle ein? Nein. Du wirst irgendwann aufhören, mit deinem Mann zu sprechen. Ihr werdet nicht mehr kommunizieren, weil du dir denkst, okay, jedes Mal, wenn wir streiten, gibt's Stille. Und das ist mit Kindern genau so. Das heißt, das Kind lernt gar keinen Umgang mit diesen unangenehmen Emotionen. Und das Kind braucht das. Das Kind kann nicht von alleine das einfach lernen. Oder das Kind hat auf einmal super tolle Erzieher, Erzieherinnen im Kindergarten, die dann sagen, immer wieder das Nacharbeiten und korrigierende Lernerfahrungen sozusagen mit diesem Kind sozusagen jeden Tag üben, einüben. Aber die Eltern sind total wichtig. Primäre Bezugspersonen sind die, die uns was beibringen.
Gibt's denn auch so eine Art der Überkommunikation? Also ist es schon bei uns zu Hause zum Beispiel der Fall, dass mein Mann mal sagt, lass es doch jetzt auch einfach mal, weil ich bin dann schon so eine, ich will das dann klären, ne, weil ich ihm auch auf der anderen Seite beiden Kindern beibringen möchte, über gewisse Dinge muss man im Nachgang auch einfach reden. Und ich gebe dir hier jetzt den Raum zu sagen, was los war, dann sag ich dir, was los war. Und mein Mann ist dann schon auch öfter mal derjenige, der sagt, Elli, lass manche Dinge vielleicht auch einfach mal stehen und wenn sich die Situation dann ergibt, aber lass ihn jetzt einfach mal.
Überkommunikation gibt es schon. Das häufig sieht man das ja auch. Das Kind ist gerade auf dem Spielplatz und möchte was ganz anderes machen. Dann kommt die Mama daher und erzählt Julius, Maximilian, Vinzenz mal ganz, ganz, ganz in ganz langen Sätzen, warum sie jetzt nach Hause gehen. Aber es geht doch nur darum zu sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Und schau mal, verabschiede dich von dem und dem. Oder ich weiß, du hast total viel Spaß, was spielen wir auf dem Weg? Das sind 2 Sätze, 3 Sätze. Aber dann teilweise werden da... das sind da Storys, die ich dann beobachte, wo ich mir dann denke, dein Kind hört nicht mehr zu. Und dieses Verwässern kommt vor. Das heißt, man muss nicht in jeder Situation ihn sofort auch alles besprechen. Und bei kleinen Kindern, wie gesagt, ganz klar, knapp, kurz. Und was auch wichtig ist, manchmal kann man es über Spiele, über Rollenspiele, in der Spielsituation kannst du auch so Sachen spielen. Also man muss jetzt nicht aus jeder Geschichte irgendwie so einen Lernprozess starten, aber du könntest zum Beispiel Playmobil spielen und im Playmobil rastet dann ein Kind aus und knallt immer wieder die Türen zu. Schau mal, wie dein Kind darauf reagiert, was dein Kind für Lösungen produziert und was dein Kind vielleicht mit deiner Playmobil-Figur bespricht. Das heißt, welche Strategien hat schon mein Kind, welche kennt dein Kind schon und was kann es aufgrund der aktuellen Entwicklungsstufe vielleicht gar nicht umsetzen, aufgrund der Hirnreife. Das heißt, man muss nicht alles immer so extrem nachbesprechen. Ich finde es total schwierig. Zum Beispiel als Verhaltenstherapeutin kann ich zum Beispiel sagen, ich habe ganz viele Kinder mit ADHS hier in der Praxis schwerpunktmäßig und da sage ich Eltern ganz andere Sachen. Da sage ich, die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz, bleiben Sie bei ganz, ganz kurzen Sätzen, knapp. So wirklich wie wenn du eine Zeitschrift in der Hand hältst. Erstmal so eine Überschrift und dann kommt noch was, wenn man die Aufmerksamkeit von des Kindes dann hat und dann kommt sozusagen ein Untertitel und dann, erst dann kommt sozusagen der Rest. Und da muss man immer schauen, dass man das Step by Step macht und nicht zu viel. Also da bin ich mal ganz der Fan von zu sagen, ab welcher Entwicklungsstufe. Wenn mein Kind jetzt in der schon 12, 13 ist und ich gehe dann, mache einen langen Spaziergang und die Kinder können dann mit mir sprechen und irgendwie verbinden wir uns, es macht Spaß oder im Urlaub, dann sitzt man vielleicht zusammen, alles ist entspannt. Das sind dann lange Gespräche, so diese Gespräche, wo man dann lacht und grinst und sagt, wow, das war jetzt echt schön. Aber je jünger die Kinder, desto kürzer dürfen gern die Sätze sein.
Okay, jetzt haben wir ja eigentlich über... Ich nenne es jetzt mal recht harmlose. Sie stressen uns zwar, diese Aggression, aber das war ja eher so eine harmlose Form, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt gibt's ja aber auch Eltern, die vom Kindergarten oft angesprochen werden, ja, wo der Kindergarten sagt, der schlägt immer wieder oder hat halt wirklich seine Wut so gar nicht unter Kontrolle. Ab wann müssen Eltern denn, wenn du das überhaupt so einordnen kannst, ab wann muss ich als Mama, als Papa so ein bisschen hellhörig werden? Vor allem, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, von welchem Kind berichten die mir? Zu Hause habe ich das nicht. Wieso ist das jetzt hier so? Wo muss ich als Mama sagen, gut, das geht vielleicht über das, ich nenne es mal normale Maß in Anführungsstrichen, über das übliche normale Maß der Wut und Aggression hinaus?
Ja. Ich habe erst letztens in einem Lehrbuch geschrieben und das fand ich ganz interessant, dass ich dann immer wieder sagen musste, es kommt auf die Häufigkeit, auf die Intensität, auf die Dauer. Das heißt, wenn jetzt mein Kind mal 2 Wochen geschlagen hat, dann ist es erstmal kein Alarmsignal. Aber wenn mein Kind jetzt schon beim ersten Entwicklungsgespräch, beim zweiten schon und jetzt beim dritten kommt das wieder, dann ist es schon eine lange Zeit und dann würde ich schon mal überlegen, was könnten wir tun, dass diese aggressiven, unkontrollierten Verhaltensweisen, steckt da vielleicht was anderes dahinter? Könnte es für irgendwas Psychisches sein? Irgendwas, was das Kind vielleicht auch, was wir mit unterstützen können. Zum Beispiel gerade Kinder, die die sprachlichen Fähigkeiten oder die Kompetenzen noch nicht so erlernt haben oder eine Entwicklungsverzögerung haben, wie auch immer. Da gibt es häufig zum Beispiel so Themen, Kind beißt und schlägt, kann noch nicht so kommunizieren und die Bedürfnisse ausdrücken, aber zeigt es auf eine andere Art und Weise. Und dann kann man natürlich schauen, wo könnte ich mich anbinden. Wenn das jetzt um, häufig sage ich den Eltern zum Beispiel, die Erziehungsberatungsstelle ist eine Anlaufstelle oder das SBZ, um zu schauen, was ist denn bei diesem Kind gerade los?
Also wenn SBZ, erklär kurz.
Sozialpädiatrisches Zentrum.
Das gibt's überall?
Das gibt's überall. Mhm. Oder jetzt beim Kinder- und Jugendlichen, also wie bei mir, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen. Wir sind auch dafür zuständig, zu schauen, ist es denn noch, so wie du es sagst, im Normbereich oder sind die Verhaltensweisen nicht mehr altersentsprechend vielleicht ausgeprägter als sonst? Dann kann man natürlich schauen, was man dann tun kann und die Eltern beraten. Den Kindergarten beraten, so ist es ja nicht, dass es nur die Elternebene ist, sondern wir schauen, dass wir alle im Boot haben und dass das Kind dann gegebenenfalls auch entlastet wird im Kindergarten. Und da hilft es häufig mal so, ein paar Notizen zu machen. Seit wann, wie häufig, in welchem Muster, ist es immer nach dem Mittagessen. Also es gibt ja auch Kinder, oder vor dem Mittagessen, die sind total unterzuckert, die brauchen nochmal einen Snack und dann kurz vorm Mittagessen sind die total überreizt und dann knallt's. Oder irgendeine Freundschaft im Kindergarten, die vielleicht jetzt gerade explosiv ist, weil es vielleicht 2 Kinder sind, die vom Temperament her ähnlich sind. Also da gibt es so viele Faktoren. Ich sage mal den Eltern, wenn das einigermaßen länger anhält. Das sind schon für mich so 6 Monate zum Beispiel, kann man so eine grobe, pauschale Zeit nennen, dann würde ich mich da einfach mal beraten lassen.
Jetzt habe ich 2 Kinder im Kindergartenalter, und daher auch viel Kontakt zu anderen Müttern. Und eine Sache, die bei so Spielplatzgesprächen immer wieder aufkommt, ist, also bei Jungs, das Kriegsspielen. Kriegsspielen oder Banditspielen. Ich gehe immer stark davon aus, die wissen ja gar nicht, was Krieg wirklich bedeutet. Ja, also die spielen nicht Krieg, weil sie jetzt Bock haben zu töten oder Chaos anzurichten. So, jetzt gibt's aber so 2-3 Mütter, die auch vom Kindergarten immer wieder angesprochen werden. Ist das also auch eine Art Aggression abzubauen? So ein Kriegsspiel, wo ist das normal für Jungs in dem Alter? Weil viele machen sich eben Gedanken. Ist das normal? Hat der so noch alle? Wird der, also jetzt im allerkrassesten Fall, ne, dass man dann so sagt, ey, nicht, dass der mal irgendwann so ein Waffennah oder sowas wird. Ja, aber das ist tatsächlich Thema, wenn man so auf dem Spielplatz steht und da so zuhört.
Ja, ich finde, das sind so katastrophisierende Gedanken, von so ganz kleinen Sachen auf ganz große Dinge zu schließen und nicht einfach mal die Kinder spielen zu lassen. Manchmal ist es einfach, ne, ruppig zu spielen und einfach mal. Kinder raufen auch gerne, ob Mädchen oder Junge. Das ist einfach total unterschiedlich. Das machen auch ganz viele Mädels. Und ein Ausdruck von dieser Energie, von diesem Kontrollierten, weil die sind ja nicht unkontrolliert. Das sind ja auch für mich gar keine Aggressionen. Das ist für mich einfach, ich spiele, ich schaue, wie reagiert mein Gegenüber? Darf ich das? Also körperliche auch Grenzen austesten. Und natürlich gibt's auch die Thematik, dass wenn dann so viele Leute mit ganz großen Augen reagieren, wenn dann wieder mal ein Schwert gebastelt wird. Es ist natürlich auch interessant für Kinder. Warum ist das denn so? Warum finden die das dann nicht so cool, dass ich jetzt hier mit dem Schwert durch die Gegend, hör doch bitte auf, Bernd, und du hast jetzt schon 3-mal mit dem Schwert was weiß ich was gemacht und spiel doch mal was anderes, spiel doch mal was Ruhigeres. Und dann denke ich mir, lass doch die Kinder einfach spielen, sobald sie keinen verletzen, sobald das Kind auch andere Kinder hat, mit dem es diese Themen spielen kann, ist doch völlig in Ordnung. Also ich kann jetzt nicht grob und pauschal sagen, ob es da irgendwelche negativen Aspekte gibt, aber häufig ist es so, dass wir Eltern einen ganz genauen Blick haben und ich mir denke, lass doch mal die Kinder auch so ihre eigene Privatsphäre haben und auch mal Sachen spielen, wo sie sich richtig ausprobieren können.
Ja.
Wo sie,
wir fragen uns halt immer, ist es normal? Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich das mich selbst gefragt habe. Ich weiß, ich bin ja auch zum ersten Mal Mama. Ich habe ja keine Ahnung. Also jetzt wirklich, es klingt blöd, aber was weiß ich, ne? Und ich habe das auch bei ganz vielen Freundinnen, die dann irgendwie sagen, oh, da hat der dann das auf den Boden gepfeffert und hat geschrien und mir an den Haaren gezogen. Ich weiß gar nicht, ist das noch normal? Der fühlt sich manchmal auf, wie geistig zurückgeblieben. Ja, also es klingt total krass, aber das sind so Dinge.
Aber an den Haaren ziehen, also so körperlich werden. Da könnte ich zum Beispiel, da würde ich ganz klar sagen, wenn mich jemand an den Haaren zieht und ich bin eine Mama und auch wenn es mein eigenes Kind ist, ich gehe natürlich einen Schritt zurück. Ich lasse mich nicht an den Haaren ziehen, ich lasse mich nicht boxen und ich lasse mich nicht irgendwie anderweitig körperlich angehen. Ja. Da gehe ich schon einen Schritt zurück. Ich sage zum Beispiel, du darfst mich gerne drücken, so mit der Kraft, mit den beiden Händen nach vorne, dieses Pressen, das und da die Kraft rauslassen am Anfang. Manche Kinder mögen das, aber da muss man natürlich auch Grenzen ziehen und sagen, das verletzt mich. Du, das ist meine Grenze. Das war jetzt mir zu viel. Das würde ich jetzt nicht damit reinnehmen in dieses normale Kriegsspiel. Normales Kriegsspiel ist ja, haben viele Kinder und die nehmen sich da, basteln dann irgendwann, keine Ahnung, aus dem Holzast, machen sie dann irgendwas. Also völlig in Ordnung. Also ich sehe da gar keine Probleme.
Da man zieht da also nicht gerade den nächsten
Amokläufer groß. Sobald man dann einfach die Gefühle, die Emotionen des Kindes begleitet und keine anderen bewusst Schaden zufügen möchte und sagt, Mama, heute werde ich auf jeden Fall Annemarie im Kindergarten eins überziehen, dann ist das völlig okay. Also sobald da nichts ist, wo das Kind anderen wirklich Schaden zufügen möchte, also so eine Art Empathieproblem, dann ist alles in Ordnung.
Einfach mal spielen lassen.
Spiel und Rollenspiel und das dürfen Kinder.
Ja, wir Erwachsenen wissen halt auch einfach viel mehr. Wir denken dann, ach, Krieg, das ist ja was ganz Schlimmes und da sterben Menschen. Wir wissen ja auch viel mehr. Ein Kind kann das ja noch gar nicht begreifen.
So und das richtig, ist das Thema, ne? Weil wir so viel Wissen haben, so viele Bilder im Kopf haben über Krieg, über die Sachen, die die Kinder dann mitgeben, ploppen dann die Sachen auf und wir denken uns, oh mein Gott, nein, das darf nicht sein. Aber das ist auch zum Beispiel parallel zum Thema Tod. Häufig, wenn die Kinder sagen, ich habe schon ganz kleine Kinder gehabt, die gesagt haben, geh sterben, ich will, dass meine Schwester stirbt. Und dann sind die Eltern so, oh mein Gott, was sagst du da? Mhm. Aber die wissen ja gar nicht, was Sterben ist. Die wissen nicht, was Tod ist. Und dass es alles nicht mehr veränderbar ist. Für eine ganz lange Zeit denken Kinder zum Beispiel, dass, wenn sie sich die Oma, obwohl sie gerade bei der Beerdigung waren, zurückwünschen, dann kommt die Oma zurück.
Och Mensch,
ja. Ja, also das heißt, wir müssen von unserer Erwachsenenebene erstmal weggehen. Ich habe letztens ein ganz schönes, es war ein Video über Spiele bei Kleinkindern, dass man von oben schaut und denkt sich, was für eine Unordnung die da machen. Und dann geht man auf die Kinderebene nach unten und sieht, dass sie die Figuren aufgereiht haben und so kleine Welten entstanden sind in diesem Kinderzimmer. Natürlich muss man jetzt kein Kinderzimmer im Chaos versinken lassen, aber ich meine, wir müssen von dieser Erwachsenenperspektive manchmal auch weggehen und sagen, warum spielt das mein Kind? Das tut ihm scheinbar gut. Und da steckt jetzt nichts Böswilliges dahinter. Und genau das ist auch so ein Schlüsselaspekt, wo ich dann sage, warum denken wir immer, dass Kinder irgendwie so böswillig irgendwas machen, provozieren. Das ist denen ja gar nicht angelegt. Es gibt Kinder, die sind vom Temperament her ein bisschen wilder und können sich vielleicht noch nicht so ganz gut selbst regulieren. Aber alles andere ist das, was die Eltern auch ein bisschen mitgeben.
Ich glaube, man ist da einfach permanent am austarieren, am regulieren, sich selbst regulieren und manchmal auch vielleicht gar nicht wissen, was ist richtig, was ist falsch. Ich weiß es auch nicht.
Aber es gibt auch so, also natürlich gibt es ganz grobe Fehler, wie wenn du dein Kind schlagen würdest, aber so ein richtig und falsch, das finde ich, das ist zu einfach. Du kannst es nicht so kategorisieren. Du musst als Familie deinen eigenen Weg finden und da hilft es zum Beispiel zu überlegen, was würde ich machen, wenn dieser gesellschaftliche Druck nicht wäre? Was würde ich machen, wenn ich die rollenden Augen im Supermarkt nicht sehen würde, wenn mein Kind sich auf den Boden wirft? Wie würde ich dann handeln? Viele Eltern, die kommen zu mir, sind total überfordert, überreizt und teilweise ausgebrannt. Und die sagen zum Beispiel, mein Kind wirft sich da und da hin und macht das und das. Und dann sage ich, wie würdest du reagieren, wenn es diese Menschen nicht gäbe? Wenn du alles ignorieren könntest, was würdest du tun? Ja, ich würde abwarten, bis mein Kind dann ruhiger ist. Dann würde ich hingehen, vielleicht das Kind umarmen, vielleicht auch sagen, oh, ich bin auch total erschöpft. Und dann sage ich, ja, mach das, genau das. Und es ist egal, ob die Gesellschaft, ob irgendeine ältere Dame kommt und mit ihrem sozusagen mit ihrer Expertise, weil sie 4 Kinder großgezogen hat, dann gleich sagt, aber so geht das nicht, sie müssen ihr Kind erziehen, sondern mach das, wie du das am besten findest, deinen eigenen Weg. Und sobald die Eltern nicht irgendwelche psychischen Störungen haben, die jetzt wirklich eine gesunde Erziehung oder die Erziehungsfähigkeit irgendwie beeinträchtigen, sage ich, probiert euch aus und überleg, was du möchtest, was du mit deinem Kind möchtest. Wie willst du dich mit deinem Kind verbinden? Und ich sage, wenn die Bindung gut ist, wenn du mit deinem Kind eine gute Bindung hast, dann tragen deine Worte Früchte. Vielleicht heute nicht, aber vielleicht in 2 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in der Pubertät. Und die denken sich zurück und sagen, wow, meine Mutter hatte irgendwo vielleicht recht. Das kennen wir ja so von Älteren, die dann sagen, irgendwo hatte meine Mama schon vielleicht recht. Und da müssen wir einfach schauen, was brauchst du als, Eltern brauchen auch einfach mal Entlastung. Und ich finde, dieser gesellschaftliche Druck, diese ideale Familie, teilweise diese ganzen Blogger-Mamis, Papis, die dieses perfekte...
Diese Scheckheft geführten Kinder, der Begriff war aber doch auch gerade so irgendwie, durch diese Scheckheft gepflegten Kinder.
Wenn man das sieht, das macht ja was mit einem. Also deswegen überlegen, wie kann ich mich distanzieren, wie kann ich meinen eigenen Weg finden, wie rede ich mit meinem Kind. Ich habe gestern ein Interview gegeben und da habe ich erzählt, es gibt Familien, die reden insgesamt lauter, so von ihrer Art her oder vielleicht auch kulturell bedingt. Und denen würde ich nie sagen, jetzt müssen sie leiser reden und so. Und ich überstülpe niemandem irgendwelche pauschalen Dinge, sondern ich sage, was brauchen Sie? Wie wäre es sinnvoll? Schauen Sie mal, probieren Sie mal dieser Satz. Was wäre denn vielleicht für Sie okay? Und so entstehen dann diese Beratungsthemen. Häufig finde ich es ganz schlimm, wenn dann diese pauschalen Aussagen übergestülpt wird und jeder probiert das aus und es fruchtet nicht. Und dann sind sie richtig frustriert.
Oje, oje. Aber wir haben ja jetzt schon ganz schön viele Tipps gegeben. Wir haben über Aggressionen gesprochen. Gibt es da noch einen Punkt, über den wir nicht gesprochen haben, wo du sagst, Elli, da müssen wir unbedingt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Fällt dir noch irgendwas ein?
Ich fand nur das Thema noch wichtig, dass ich sage, Aggressionen werden im Sport und Spiel, im Zweikampf, im Wettkampf immer wieder, wenn du mal interviewst oder mal irgendwelche Fußballer mal dir anhörst, dann sagen die mal, heute wir hätten aggressiver spielen müssen. Mhm. Also das Wort vielleicht auch anders war einfach zu betrachten, zu deuten, weil dieses bewusst, also kontrollierte Aggression, diese Energie spüren, mehr draufgehen, mehr im Spiel sein, mhm. ein Ziel haben, das ist ja auch was Positives. Mhm. Das wird ja auch sogar, im Sport wird das verlangt. Mhm. Und dann möchten wir aber Wut, Frust, Aggression, ich werfe jetzt die Begriffe mal durcheinander, weil das ist ja alles nicht irgendwie selber, ja. Wird immer negativ angesehen. Dann sage ich mal, schaut euch an, was ist Wut, was ist Frust, was ist Aggression? Ist das immer negativ oder kommt es immer darauf an, wie wir damit mhm. aufgewachsen sind? Mhm. Wie war das für uns vielleicht auch in unserer Kindheit? Durften wir es sein? Mhm. Durften wir es aussprechen? Oder wurde uns das gar nicht, ja, wurde es gar nicht zugelassen und mhm. unterdrückt vielleicht auch. Mhm. Da hilft es mal den Eltern einfach mal kurz über die Begrifflichkeiten, über die Situation, über die Gefühle nachzudenken.
Und du hast eben gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben?
Ja, Miteinander sprechen und miteinander wachsen.
Miteinander sprechen und miteinander wachsen. Genau. Also wem der ganze Input hier jetzt aus dem Podcast noch zu wenig war, der findet der auch in deinem Buch über Aggression, ist das auch so?
Ja, über Wut vor allem.
Über Wut vor allem, ah ja, auch ganz
Wut
wichtig.
Mhm. Und über Gefühle, Gefühlsregulation, was Eltern mhm. brauchen, was Kinder brauchen und welche Sätze vielleicht Früchte tragen können, gerade so in schwerwiegenden, man kennt das ja beim Einkaufen, mhm. Der erste Schultag, der Kindergarten, mhm. wie nehme ich Abschied, was machen Eltern vielleicht bei einer Trennung, also was kann man sagen? Es geht um wertschätzende, empathische Kommunikation, die aber nicht so wischiwaschi ist, sondern wirklich sehr, klar. sehr klar mhm. und liebevoll und fürsorglich.
Wem das jetzt hier im Podcast noch zu wenig war oder wer jetzt denkt, oh, habe ich super gern zugehört, super gute Ansätze, genau mein Ding, der kann sich das Buch von Hilal Wirit, Psychotherapeutin seit 12 Jahren, noch holen, miteinander sprechen, miteinander
wachsen.
Ist ja, was wir wollen und was wir ja auch müssen, ne?
Genau, zusammenwachsen.
Zusammenwachsen, genau.
Man wird nicht als fertige Eltern irgendwie auf die Welt, da kommt man nicht auf die Welt, man muss wachsen. Dem Kind.
Genau.
Wir und Fehler machen. Ja, bitte, ja. Macht Fehler und lernt aus den Fehlern und eure Kinder sehen das und denken sich, wow, ne, man darf Fehler machen, das gehört dazu.
Und man darf auch wütend sein, beziehungsweise bei unserem Thema jetzt auch mal aggressiv sein. Das darf man und es ist nicht immer schlecht und mit eurem Kind ist alles in Ordnung, wenn es ab und zu mal wütend ist und ab und zu mal wie mein Sohn die Tür einfach batscht.
Genau.
Oder? Fertig, gut. Vielen lieben Dank, Hilal, das war ein super Gespräch. Ich habe dir super, super gerne zugehört, nehme auch wieder super viel mit für mich zu Hause und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, schön, dass du auch hier warst und ich hoffe, es gibt noch ein zweites Mal.
Ich gehe stark davon aus. Also euch noch einen schönen Tag und danke, dass ihr zugehört habt. So, das war's für heute. Das war Wassen Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?